SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, Anja Höfer ist am Mikrofon und es geht heute um die Macht des Erzählens. Wir sprechen unter anderem mit dem Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff, der mit seinem neuen Roman gegen seinen Schlaganfall angeschrieben und diesem Schock auch sehr komische Seiten abgewonnen hat. Die Musik zur Sendung macht heute die Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger. Halluzinationen heißt ihr neues Album, gerade erschienen.
Cried in the cab, the security check. Your toothpaste and my shoes in a separate box. Little do they know about the monkeys in my head. I cried at the gate, about to the crowd, feeling your hands as they pat me down. There is nothing safe about me now. It's too soon. It's too soon to cry. No one jumps with their hands behind their backs. It's too soon, it's too soon, it's too soon.
Musik von Sophie Hunger und ihrem neuen Album Halluzinationen im SWR 2 Lesenswert Magazin. Urmel, das Sams oder Jim Knopf. Als lustig hüpfende Figuren der Augsburger Puppenkiste haben sie die Kindheit ganzer Generationen, auch meiner, geprägt. Thomas Hettche hat der legendären Marionettenbühne jetzt einen Roman gewidmet. Herzfaden ist unser SWR 2 Buch der Woche. In seinem neuen Theaterstück Gott verhandelt Ferdinand von Schirach verschiedene Positionen bei der ethischen Frage nach dem selbstbestimmten Sterben. Und diese Woche wurde entschieden, die Frankfurter Buchmesse findet statt, aber ohne den üblichen Hallenbetrieb. Was ist davon zu halten? Wir haben Verleger, Autoren und Kritiker gefragt. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Seit letzter Woche ist klar, die Frankfurter Buchmesse findet nun doch, anders als ursprünglich geplant, ganz ohne Aussteller und ohne Betrieb in den Messehallen statt. Das alles natürlich wegen der nach wie vor angespannten Corona-Lage. Das Herzstück, das Gewimmel, der Austausch auf dem Messegelände fehlt in diesem Jahr. Stattdessen rückt das Drumherum in den Mittelpunkt. Vor allem also Lesungen, die auf Orte in der Stadt verteilt werden und Online-Angebote. Eine traurige, aber wohl notwendige Schrumpfform der größten Buchmesse der Welt in diesem Jahr. Wie geht es Autoren, Kritikern, Verlegern mit dieser Entscheidung? Wir haben sie gefragt und das meint der Kritiker und Gastgeber der SWR-Fernsehsendung Lesenswert, Dennis Scheck.
Seit meinem 13. Lebensjahr besuche ich die Frankfurter Buchmesse. Es ist für mich sehr viel mehr als eine Messe. Es ist für mich sowas wie Weihnachten, ein Familienfest, denn nach wie vor ist die internationale Verlagsbranche eben a people's business. Hier in diesem literarischen Leben, in der Literaturbranche, kommt es auf jeden einzelnen Menschen an. Niemand ist austauschbar. Und deshalb ist die Frankfurter Buchmesse eben auch eine ganz andere Veranstaltung als etwa die internationale Automobilmesse oder andere Handelsmessen. In diesem Jahr droht aber nun mein Weihnachten die Frankfurter Buchmesse auszufallen. Die Hallenmesse ist abgesagt, stattdessen werden virtuelle Veranstaltungen, virtuelle Kontaktbörsen, virtuelle Lesungen, diesen Teil ersetzen. Und es gibt einen Publikumsteil in den Hallen und in der Festhalle der Messe und an anderen Orten in der Stadt Frankfurt. Aber trotz Corona ist jetzt nicht die Zeit, den Kopf hängen zu lassen und zu resignieren. Jetzt ist es vielmehr an der Zeit, ein Zeichen der Solidarität zu setzen, ein Zeichen der Solidarität mit der Frankfurter Buchmesse, die bei allen Ungeschicklichkeiten im Kommunikationsverhalten und im Lavieren um die Absage dennoch seit Jahrzehnten sehr gute und für das kulturelle Leben dieses Landes, der Bundesrepublik, extrem wichtige Arbeit leistet. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass die bedeutendste Buchmesse der Welt hier in Deutschland stattfindet. Dafür haben Generationen von Verlegerinnen und Buchhändlern, Schriftstellerinnen und Übersetzern gekämpft und sich engagiert. Und dieses Patrimonium darf nicht leichtfertig verspielt werden. Also kommen wir nach Frankfurt, also reden und streiten wir über Literatur auch in diesem Jahr. Auf Abstand und mit den erforderlichen Sicherheitsauflagen selbstverständlich, aber genauso engagiert wie eh und je. Denn das literarische Weihnachten darf natürlich nicht ausfallen.
Motivierende Worte von Dennis Scheck zur geschrumpften Buchmesse in diesem Jahr. Und das sagt der Verleger Tom Kraushaar von Klett-Cotta.
Es war am Ende, glaube ich, eine nachvollziehbare Entscheidung, die Messe dann doch im Grunde ganz abzusagen. Wie Sie wissen, werden ja digitale Veranstaltungen sein, aber das, was wir als Messe kennen, wird so einfach nicht stattfinden. Also ich finde es jetzt vor dem Hintergrund der Bedingungen die richtige Entscheidung. Ich finde es aber schade und auch nicht gut, dass die Messe insgesamt nicht stattfindet. Und das ist auch, ich finde es wirklich schade, dass es der Messe nicht gelungen ist, mehr Verlage, auch mehr deutsche Verlage davon zu überzeugen, dieses Jahr der Messe teilzunehmen. Und finde, das hätte dem kulturellen Leben und der Bücherwelt gut getan, wenn wir auch in diesem Herbst eine Buchmesse, vielleicht eine kleinere, vielleicht auch eine reine Fachmesse oder sowas gehabt hätten. Es gibt viel zu besprechen. Es ist wichtig, den öffentlichen Diskurs aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, was für unsere Bücher zu tun. Und das ist schade und schmerzhaft, dass das jetzt in diesem Herbst nicht stattfinden kann. Also es ist halt so, dass die Messe natürlich für viele Verlage auch eine große Investition ist und es immer abgewogen werden muss, auch in Jahren ohne Corona. Lohnt es sich, auf die Messe zu gehen? Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass uns Verlagen das klar wird, dass es sich nicht nur für uns als einzelne Verlage und für unsere Autoren lohnt, sondern dass die Messe auch unser Beitrag als Buchbranche am kulturellen Leben in Deutschland ist und dass wir damit eigentlich über Jahre eine wahnsinnig wichtige Veranstaltung mit organisiert und finanziert haben. Und es wäre schade, wenn wir das in Zukunft nicht auch weiter tun würden.
Das sagt der Klett-Cotta-Verleger Tom Kraushaar zur Buchmesse unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr. Und wir haben auch den Schriftsteller Hans-Josef Orthal gefragt, was er von der Entscheidung hält, die Buchmessenhallen in diesem Jahr geschlossen zu halten.
Wenn sie nur als Lesefest stattfindet, dann ist der kleinste Teil dessen, was sie einmal war, noch übrig. Also die Präsentation der Autoren für ein Publikum. Und das war früher eigentlich ein Nebeneffekt der Messe. Die Messe bestand aus Hauptakzenten und das war der internationale Handel mit Rechten für die Verlage, die dadurch sehr viel Geld einnahmen, dass sie ihre deutschen Titel an ausländische Verlage verkauften oder von den Ausländern die Titel für die deutsche Übersetzung einkauften. Da war das Zentrum. Und das Zweite war natürlich die Begegnung der Autoren, die einen neuen Titel hatten im Herbst mit dem Verlag, mit allen Mitarbeitern des Verlages. Und da war das der Höhepunkt, das Messefest, nicht, das ein Verlag dann ausgerichtet hat, der Messeempfang mit Journalisten. Und da wurden Titel vorgestellt. Das war der zweite Punkt. Und jetzt ist der kleinste Teil noch übrig geblieben, nämlich das Lesefest. Es ist nicht mehr eine Buchmesse, es ist eigentlich eine Petitesse. Also wenn jetzt die Bedingungen wieder andere sind, dann wird natürlich die alte Dreifaltigkeit der Mengen, die ich gerade eben vorgestellt habe, wieder da sein. Und dann hat das Publikum auch wieder bessere Chancen, mit Autoren direkt in Kontakt zu kommen. Denn das wird man beim Lesefest ja auch nicht haben. Dann heißt es immer, Autoren lesen für Leser. Aber wann haben denn Leser dann die Chance? Auf der Messe war das so. Da geht man herum, die Autoren sitzen am Stand, man kann zu ihnen gehen, man bekommt einmal Kontakt mit einem Autor. Man bekommt auch noch Kontakt mit den Leuten, die im Verlag für ihn arbeiten. Also alles sehr wichtige Dinge. Das ist alles weg.
Tja. Alles weg, findet der Autor Hans-Josef Orthal. Enttäuschung, aber auch Verständnis für die Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr nur sehr verschlankt, virtuell und ohne eigentlichen Messebetrieb stattfinden wird.
I'm so good at giving. You don't need to take. This ain't getting better. We're never gonna make it to the other side of the lake. Fall and fall and fall in love with actors. You like to feed the rats. I can be so many things, but I can't be that. It's fiction, your shadow is short. It's not enough to get hurt. You're real when you're drinking, your love is a word. It's not enough to get hurt.
Ich muss es jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Es hat mich noch nie beim Lesen so derartig heftig vor Lachen geschüttelt wie bei den Romanen von Joachim Meyerhoff. Sie sind wirklich schreiend komisch. Aber sie haben auch, und das macht sie so anrührend und großartig, sie haben auch immer eine sehr dunkle und traurige Seite. Alle Toten fliegen hoch, heißt sein Romanzyklus, in dem es vor allem um Verluste geht. Um den Tod seines Bruders, den seines Vaters und auch den Tod seiner Großeltern. Jetzt ist der fünfte Teil dieses Zyklus erschienen. Hamster im hinteren Stromgebiet heißt er. Und diesmal geht es darum, dem Tod selbst nochmal davongekommen zu sein. Ein Schlaganfall mit 51. Auch darüber hat Joachim Meyerhoff ein Buch geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier im Studio ist. Hallo.
Ich freue mich auch sehr. Danke vielmals.
Wie geht's Ihnen heute 2 Jahre nach diesem Schlaganfall?
Ja, sehr, sehr gut. Aber tatsächlich ist es so, dass es immer noch besser wird. Also es geht nicht ganz so schnell, wie ich vielleicht auch mal dachte. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass diese Dinge so lange Zeit brauchen, um wieder so ganz, ganz gut zu werden. Aber mir geht's sehr gut.
Das Buch beginnt an dem Tag, wo Sie am Küchentisch mit Ihrer Tochter sitzen und den Schlaganfall erleiden.
Ja.
Viele Leute realisieren sowas gar nicht. Sie wussten aber sofort, was das ist.
Es gibt dann doch immer wieder Menschen, und das ist fatal, die denken, naja gut, mir ist schwindelig, ich leg mich mal hin. Aber warum auch immer, mir war sofort klar, dass das eine sehr ernste Sache ist und dass es ein Schlaganfall ist. Wobei ich jetzt immer noch 2 Jahre danach erstaunt bin, wenn ich dieses Wort ausspreche, ja, dass ich jetzt mit diesem Wort eine Einheit bilde. Und im Grunde ist der ganze Roman, den ich geschrieben habe, eigentlich ist er nur dafür da, diesem Wort ja etwas entgegenzusetzen, nämlich meine Art von Erzählen.
Ja, das schreiben Sie im Buch. Ich wollte es nicht zulassen, dass der Schlaganfall auf mich herabsah, sondern ich wollte auf ihn herabsehen und ihn auch lächerlich machen. Wie war da Ihre Strategie, um wieder die Kontrolle über dieses Ereignis zu gewinnen?
Ja, wissen Sie, wenn Ihnen sowas widerfährt, und ich habe ja wirklich das ganz gut überstanden, hat man natürlich auch psychische Probleme, ja, oder man ist auf jeden Fall auch gefordert. Man nennt das eine Post-Stroke-Depression. Ja, das bleibt mehr oder weniger niemandem erspart, denn sie haben natürlich ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und jeder muss natürlich nach einem Weg suchen, diesem Ereignis was entgegenzusetzen, um sein Leben zurückzuholen, damit nicht so eine Diagnose das Erzählen übernimmt, ja. Weil so ein Wort, das kann auch dazu führen, dass das alles bestimmt plötzlich und man sich komplett in so eine Diagnose begibt. Ich glaube, das ist auch bei Krebsdiagnosen, bei anderen Diagnosen so, dass alleine die Feststellung, dass man das hat oder war oder ist, einem ein Stück auch die Biografie versucht zu entwinden. Und ich schreibe dagegen an. Ich hole mir sozusagen das Narrativ zurück und brauche aber auch das Gelächter, damit so eine Situation, die eigentlich dazu auffordert, komplett in Ernsthaftigkeit zu erstarren, flexibel bleibt.
Sie beschreiben sehr plastisch auf den ersten Seiten auch, was da in Ihrem Hirn und in Ihrem Körper passiert. Mhm. Darf ich Sie bitten, eine Stelle zu lesen, Seite 17?
Ja, sehr gerne. Mir wurde schwindelig, so schwindelig wie noch nie. Die Winkel des Zimmers schwangen auf und zu, schnappten nach mir. Die gesamte Geometrie des Raums war in Auflösung begriffen und drehte mich durch die Mangel. Gegenstände und Wände gaben ihre feste Form auf, franzten aus, wucherten in und übereinander, schmolzen, verflüssigten sich und schlugen über mir zusammen, verschluckten mich. So, Das war's, dachte ich, jetzt kotz ich und kipp um. Doch dann beruhigte sich der Raum wieder, gewann an Kontur, und der halbe Mensch, den ich noch spürte, kauerte nach wie vor am Tisch.
Und Sie haben sich in dieser dramatischen Situation immer wieder Theatertexte vorgesagt. Ja. Schon im Krankenwagen kam Ihnen irgendwie, glaube ich, Faust war es, ja, in den Kopf.
Ja, wissen Sie, das ist natürlich für einen Schauspieler, für jemanden, der ununterbrochen mit Sprache, und zwar mit gesprochener Sprache zu tun hat, ein existenzieller Moment. Ja, es ist für jeden eine Katastrophe. Aber ich bekam sofort Angst, dass ich vielleicht auch meine Sprache verlieren würde. Und da habe ich dann so versucht, so Sätze zu sagen. Und meine Tochter, die mit mir im Krankenwagen war, die habe ich immer gefragt, klinge ich komisch? Es war aber natürlich auch ein bisschen lustig, weil im Nachhinein, wenn sowas überhaupt lustig sein kann, dass da so ein Burgschauspieler, es war ja in Wien, jetzt Faust rezitierend, ja, ins Krankenhaus gefahren wird. Und ich war auch sehr laut, habe eine laute Stimme. Und dieser Sanitäter, der guckte schon so ganz beklommen zu Boden, weil er dachte, den hat's jetzt richtig schlimm erwischt. Aber ich war wirklich in Angst, dass meine Sprache, aber es ist eine ganz andere Hirnregion. Also ich hatte vor allen Dingen mit motorischen Problemen zu kämpfen, Gott sei Dank. Und auch nicht mit Erinnerungsfähigkeit.
Sprache ist überhaupt so ein Phänomen. Sie erwähnen, in Wien wird aus dem Schlaganfall ein Schlagerl.
Schlagerl und aus Taub. Das
ist schon fast putzig. Ja, und auch.
Ja, aber das Putzige ist natürlich in diese Sprache fest eingeschrieben, ja, dass die Dinge so verniedlicht werden. Aber das wird dann wirklich aus einer Halbseitenlähmung, ja, einem Schlaganfall, wird dann ein Schlagerl, das er bisal bamstig macht. Und ich muss Ihnen sagen, das hat durchaus tröstenden Charakter. Also das klingt dann schon so ein bisschen, als würde man eher davon kommen. Ist nicht ganz so festgeschrieben. Es bleibt weicher. Und das mochte ich auch immer sehr an dieser österreichischen Sprache, an diesem Idiom, dass es die Dinge so in der Schwebe lässt. Viele finden das auch sehr problematisch, weil man nie so weiß, woran man ist. Aber ich fand es sehr gut, in dem Moment nicht genau zu wissen, woran ich dann bin mit dieser Beschreibung.
Sie haben schon erwähnt, Komik ist für Sie immer sehr wichtig, spielt eine große Rolle, um diesen ganzen Zumutungen, die das Dasein so bereithält, was entgegenzuhalten. Komik als Schlupfloch aus der Unentrinnbarkeit der eigenen Hilflosigkeit, nennen Sie das auch im Roman. Man könnte ja auch Hölderlin abwandeln, wo das Komische ist, wächst das Rettende auch.
Ja, wäre ich sofort dabei. Für mich ist Komik noch mehr als nur so ein Beiwerk. Wissen Sie, man könnte ja mal sagen, oh, jetzt erzähle ich eine sehr ernste Geschichte, da muss ich schon versuchen, dass sie auch ein bisschen komisch ist, damit die Leute das aushalten. Das wäre nicht das, was ich versuche, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Komik in jeder Situation steckt. Ja, nicht in jeder. Mein Gott, es gibt auch durch und durch ernsthafte, schreckliche Situationen. Na klar. Aber eine bestimmte Perspektive kann auch sehr ernsten Situationen noch Komik abgewinnen. Und das ist ein Punkt, wenn man das schafft, das ist ein sehr menschlicher Punkt. Ja, das hat sehr viel damit zu tun, dass sie sich auch ihre Autonomie oder ihre Perspektive zurückholen. Denn in dem Moment, wo sie Komik wahrnehmen, sind sie auch ein Beobachter. Und ein Beobachter hat immer auch eine gewisse Distanz. Und dann kann man eben auch über die Dinge lachen. Und gerade in so einem Krankenhaus, also da passieren trotz dessen, dass es ein sehr furchtbarer Ort ist, an dem Menschen Schlimmes passiert, lauter extrem lustige Sachen. Ja, und mich hat das gekräftigt. Mich hat das der Ernsthaftigkeit enthoben, ja. Streckenweise.
Sie beschreiben auch sehr genau oft diese Leute, die mit Ihnen da auf dieser Intensivstation liegen, auch bestimmte Typen, die dann zu Besuch kommen. Und ich habe wirklich Tränen gelacht über die sogenannten, Sie nennen die Lodenquadrate.
Ja, die gibt es in Wien natürlich noch verstärkt. Ja.
Ich kenne sie aber auch aus Deutschland. Ja. Also das ist jetzt so ein älteres Ehepaar, das den Sohn besucht, der auch mit Ihnen auf der Intensivstation liegt. Und die Stelle würde ich Sie bitten, auch noch kurz zu lesen.
Ich mochte solche Paare, die eigentlich vom Aussterben bedroht sind. Selbst in Wien wurden sie seltener. Weltoffenheit hat ihren Lebensraum zwar schrumpfen, aber nicht verschwinden lassen. Noch gab es sie, die nicht von Liberalität zersiedelten Stadtgebiete, in denen sie genug Nahrung fanden für ihre betonierte Weltanschauung. Vielleicht würde sich die Population sogar wieder ganz erholen. Momentan hatten sie durchaus Auftrieb. Im Winter waren sie leicht zu finden, da sie sich modisch gut von der Umgebung abhoben. So auch die beiden, die ich gereizt weitere Vorhänge auf- und zuziehen hörte. zwei Prachtexemplare. Viereckige Mäntel sind eines der unverzichtbaren Erkennungsmerkmale. Loden und Pelz, die bevorzugten Materialien. Aber unbedingt mit Schulterpolstern, damit man sich Platz verschafft. Geht so ein Paar nebeneinander, kommt es auf eine Breite von gut 2 Metern. Auf dem Kopf natürlich Hüte, Männer wie Frauen, gerne in grün mit einer Banderole um den Hutschaft. Diese Kopfbedeckungen sind weder elegant noch weich, sondern versteift, fest sitzende Helme. Die Männer sind auf eine die Haut rötende, aggressive Weise glatt rasiert, während sich die gesamte Lebensanschauung der Frauen in den zerkerbten Lippen zusammenschnürt. Würde man diese Panzerpaare nach ihrem Befinden fragen, würden sie antworten, prächtig. Würde man sie jedoch nach dem Zustand der Gesellschaft fragen, würden sie sagen, grauenhaft. Die gibt es wirklich. Es gibt viele davon.
Wie würden Sie Ihr erzählerisches Verfahren beschreiben? Es geht ja um sehr viele Dinge, die wirklich so passiert sind, aber vermutlich genauso viele, die Sie frei erfunden haben.
Ich muss ehrlich sagen, also in diesem Roman hält es sich jetzt mal so mit den frei erfundenen Dingen auch etwas in Grenzen. Und zwar, weil es so viel Material im Grunde war und die Komposition dieses Buches so klar vorbestimmt war durch diesen Krankenhausaufenthalt. Denn das ist so eine Einheit von Zeit und Ort über diese 9 Tage mit all diesen Abweichungen. Denn ich hatte nachts immer sehr große Angst davor einzuschlafen, weil ich dachte, wenn ich die Augen zumache, kommt vielleicht der nächste Schlaganfall. Und es ist auch durchaus bekannt, dass man nach so einem ersten, noch nicht ganz so schweren Schlaganfall, einen zweiten, vielleicht wesentlich schwereren, erleiden kann. Und deswegen habe ich nachts mir so Geschichten ausgedacht, vorwiegend Reisen, die ich alle erlebt habe. Also mich versucht, genau zurückzuerinnern, um das Gehirn so ganz wach zu halten und klar zu halten. Und wenn dann morgen so das Licht in diese Intensivstation hereindämmerte, dann wichen so die Dämonen der Angst vor mir und ich bin eingeschlafen. Insofern ist das mit der Fiktion in dem Roman so eine Sache. Es gibt immer bei mir, deswegen sind es auch Romane, wissen Sie, es gibt immer die Freiheit, Dinge auch so zu bauen, dass sie zueinander schön stehen. Ja, also die Realität, wenn man sie auf einer rein dokumentarischen Weise erzählen würde, würde bei mir, dann würde ich an so eine Grenze stoßen und mich dann dadurch auch beengt fühlen. Aber ich versuche im Grunde, so wie das ja auch in Grotesken ist oder in bestimmten Kunstrichtungen durch Verfremdung, Überhöhung, Dinge kenntlich zu machen. Es geht mir ja nie darum, zu flunkern oder zu lügen oder sowas, sondern es geht mir darum, durch Fiktion Dinge kenntlich zu machen und ihnen den Schleier so wegzuziehen.
Sie haben Ihr Schreiben auch mal als sehr körperliches Schreiben bezeichnet. Mhm. Also es gibt wenig so Gedankenströme oder innere Monologe. Es gibt schon oft so Situationen, dramatische, komische Situationen. Spielt da die Theaterarbeit, die ja auch was extrem Physisches hat, eine große Rolle beim Schreiben?
Ja, absolut. Wissen Sie, seit fast 30 Jahren mache ich ja auf einer Probe nichts anderes, als es geht immer und immer und immer wieder darum, Situationen zu kreieren. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, aus diesen Textvorgaben die lebendig zu gestalten und sie situativ umzusetzen. Und genauso geht es darum, jeden Abend in der Vorstellung diese Situationen wieder ganz, ganz beseelt, als würden sie zum ersten Mal passieren, das ist der Anspruch der Zuschauer, dabei zu sein, ja, wieder auf die Bühne zu bringen. Und so geht es mir in den Büchern auch. Ich versuche im Grunde, die Dinge erfahrbar zu machen, ja, sehr physisch erfahrbar zu machen, weil ich eben glaube, dass Leser, die das dann wirklich erfahren, ja, dadurch, dass ich das versuche genau zu machen, auch bereit sind, diese großen Ausschläge in die Komik und in die Tragik mitzumachen. Denn das kann die Physis, oder wie soll ich sagen, das kann dadurch, dass das so körperlich ist, kann ich viel schnellere Wechsel vollführen. Und das ist auf der Bühne eigentlich auch so. Ein gutes Theaterstück kann von einer Sekunde auf die andere kippen. Und das wünsche ich mir eigentlich für meine Bücher auch.
Das tun Sie auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, Joachim Meyerhoff. Sein Roman Hamster im hinteren Stromgebiet ist der 5. Teil seines Zyklus Alle Toten fliegen hoch und erscheint bei Kiepenheuer und Witsch. Das Lummerlandlied, eine Insel mit zwei Bergen, hier arrangiert von Konstantin Wecker und für die Musical-Version eingespielt vom Lummerländischen Inselorchester. Und das stimmt uns doch sofort ein auf die Augsburger Puppenkiste, an die sich alle erinnern werden, die in den 60er und 70er Jahren Kind waren. Da hingen sie an den kaum sichtbaren Fäden, fuhren über Meere aus blauer Plastikfolie und erlebten für uns Abenteuer. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Urmel aus dem Eis oder das Sams. Die Ursprünge der berühmten Marionettenbühne liegen aber mitten im Zweiten Weltkrieg. Der Autor Thomas Hettche erzählt in seinem 7. Roman Herzfaden die Geschichte der Augsburger Puppenkiste und ihrer Gründer als eine Art Märchen für Kinder und Erwachsene. Auch seine berühmten Kollegen Antoine de Saint-Exupéry und Michael Ende haben ihre Auftritte im Roman. Herzfaden erinnert uns an die Zeit in unserem Leben, als alles möglich schien, unser SWR2-Buch der Woche. Julia Schröder stellt es vor.
Es war einmal ein Mädchen, dessen Vater musste in den Krieg. Unterwegs fand er ein Puppentheater und um seiner Tochter eine Freude zu machen, brachte er die Marionettenbühne mit zurück nach Hause. Als der Krieg aus war, wurden er und das Mädchen mit ihren Marionetten berühmt im ganzen Land. Und bis heute erinnern sich alle, die sie gesehen haben, an das, was die Puppen und die Puppenspieler ihnen erzählt haben. Es war einmal, so fangen Märchen an. Und als eine Art Märchen erzählt Thomas Hettche in seinem Roman Herzfaden die Geschichte der Augsburger Puppenkiste und ihrer Gründer, des Schauspielers Walter Oehmichen und seiner Tochter Hannelore, genannt Hatü. Hettches Märchen freilich lässt, wie alle guten Märchen, die Zeitläufe nicht vergessen. Im Gegenteil macht es seinen Lesern die Schrecken wie die Hoffnungen seiner Zeit gegenwärtig. Aber es tut dies eben nicht oder nicht allein, indem es ihre Köpfe erreicht, sondern ihre Herzen. Denn, wie der Fuchs zum kleinen Prinzen sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Die Bühnenbearbeitung von Saint-Exupérys Erzählung »Der kleine Prinz« markiert einen Schlüsselmoment in Thomas Hettches Roman. Sie feierte im Februar 1951 Premiere an der Augsburger Puppenkiste, 3 Jahre nach deren Gründung. Und in diesem Stück drückten die damals 20-jährige Hatü Oehmichen und die anderen jungen Marionettenspieler ihr Lebensgefühl aus. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Erziehungsdiktatur, mit dem Wissen um die Verbrechen, die im deutschen Namen verübt worden waren, und inmitten der Trümmer sehnten sie sich nach Aufbruch, nach dem Neuen im Denken, im Leben und in der Kunst. Dementsprechend wagten sie ein formales Experiment. Walter Oehmichen selbst trat an der Seite der Puppen auf. Seine Rolle war die des Erzählers, des notgelandeten Fliegers. Bei Hettche ist dies ein Augenblick der Verständigung zwischen den Kriegsteilnehmern und denen, die man bald die skeptische Generation nennen sollte.
Hatü betrachtet ihren Vater und muss an den Moment denken, als er bei den Proben zum ersten Mal in seiner Fliegermontur erschien. Für sie war das wie eine Versöhnung mit ihrer Erinnerung an jenen Moment gewesen, als er in Uniform vor ihr gestanden hatte und dann weggegangen war. Doch als sie ihn daran erinnerte, wollte er nicht darüber sprechen. »Aber weshalb denn? Du warst doch kein Nazi!« »Trotzdem, es ist vorbei.« »Vielleicht ist es doch nicht vorbei«, denkt Hatü. Und sie muss an jenen Satz aus einer Hitlerrede denken, den sie nicht vergessen kann, weil er klingt wie der Fluch einer bösen Fee aus dem Märchen. Und sie werden nicht mehr frei sein ihr ganzes Leben. Sie mustert die Gesichter um sich her und fragt sich, ob er stimmt.
Thomas Hettches Roman ist aber nicht nur eine Verbeugung vor Antoine de Saint-Exupéry, sondern auch vor einem anderen Schriftstellerkollegen, nämlich Michael Ende, dessen Todestag sich im August zum 25. Mal gejährt hat. Beim ersten Blättern in Herzfaden fällt ins Auge, dass das Buch wie Endes unendliche Geschichte in 2 Farben gedruckt ist, was ebenfalls 2 Handlungssträngen und Zeitebenen entspricht. Das eine sind Hatüs Erinnerungen an Augsburg während der Nazizeit und die frühen Jahre der Puppenkiste, die im Präsens erzählt werden. Im Wechsel damit geht es im Märchenton des Imperfekts um ein 12-jähriges Mädchen der Gegenwart. Durch eine verborgene Tür im Augsburger Theaterfoyer gelangt es auf den Dachboden. Dort sind alle Marionetten lebendig und ebenso die im echten Leben 2003 verstorbene Hatü. Sie schickt das Mädchen los, um im Dunkel des Dachbodens eine ziemlich dämonische Kasperlfigur aufzutreiben, die erste Puppe, die Hatü als Kind geschnitzt hat. Zum Glück muss das Mädchen diese gefährliche Herausforderung nicht allein bewältigen. Ihm zur Seite stehen 3 der beliebtesten Figuren der Puppenkiste. nämlich Jim Knopf, das Urmel und der kleine König Kalle Wirsch. Damit kommt nach den Kriegsteilnehmern und ihren Kindern die dritte Generation ins Spiel, zu der auch der 1964 geborene Thomas Hettche gehört. Es sind die westdeutschen Babyboomer, aufgewachsen mit den Fernsehabenteuern der Augsburger Puppenkiste, die von 1961 an für viele Jahrzehnte zum Inventar der Bundesrepublik gehörten. Und der nächsten Generation, nämlich der seiner Tochter, hat Hettche das Buch gewidmet. Thomas Hettche ist ein ebenso geschichts- wie gegenwartsbewusster Autor und hat sich immer wieder, vor allem in seinem Roman »Woraus wir gemacht sind« von 2004, mit kollektiven Prägungen beschäftigt. Die Versuchung, allein auf die sentimentale Wirkmächtigkeit solcher Prägungen zu setzen, muss gerade bei der Arbeit an Herzfaden groß gewesen sein. Hettche widersteht dieser Versuchung weniger, als dass er souverän damit umgeht. Hierin folgt er durchaus dem Vorbild von Michael Ende, der dem Vorwurf des Eskapismus zum Trotz seine fantastischen Bücher für Kinder schrieb und damit eben auch erwachsene Leser fesselte. Dass Herzfaden genau solch ein Buch sein will, thematisiert es selbst, als nämlich Hatü ihrem Vater von dem Plan erzählt, Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer mit ihren Marionetten zu verfilmen.
Es ist ein Märchen, aber doch auch wieder nicht. Ein bisschen ist es wie der kleine Prinz. Man weiß nicht recht, ob es ein Buch für Kinder oder Erwachsene ist. Und beim Lesen kam es mir plötzlich vor, als ob es Geschichten für Kinder oder Erwachsene gar nicht gäbe.
Als Zeitroman für Groß und Klein geht Herzfaden ein großes Risiko ein, weil er, anders als Michael Endes ja eher allgemein zivilisationskritische Bücher, die Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts direkt ansteuert. Die Ermordung der Juden, die Schrecken des Bombenkrieges und das andauernde Trauma der Kriegskinder bringen den absichtsvoll eingesetzten All-Age-Tonfall hier und da an seine Grenzen. Meist jedoch überzeugen die anschaulichen Szenen, in denen Hettche die Stimmungslagen der Kriegs- und Nachkriegsjahre lebendig werden lässt. So lebendig, wie die Marionetten der Augsburger Puppenkiste geblieben sind. Auf dem Dachboden und im Gedächtnis von Generationen.
Julia Schröder über Herzfaden. Der Roman von Thomas Hettche über die Gründung der Augsburger Puppenkiste hat es auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis geschafft und ist unser Buch der Woche. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Buch der Woche stellen wir auch ausführlich im Netz vor auf swr2.de. No, I've been alone too long. I'll take a hit of anything. Your stretch cocaine, your acid wine, your lipstick. Talk to me in liquid air. The more you cure, the less you care. But nothing you can say will make me think it, think it. Science is fiction. Your shadow is short. It's not enough. It's not enough to get hurt. You're real when you're drinking. Your love is a word. It's not enough. It's not enough. Ein Bücherwurm wie sein Vorgänger Barack Obama ist Donald Trump nicht gerade. Seine Wahl 2016 war auch ein Sieg der konservativen Abneigung gegen liberale Intellektuelle. Genau die formieren sich jetzt vor einer möglichen Wiederwahl von Trump im November. Writers Against Trump heißt die Initiative, ins Leben gerufen von dem New Yorker Schriftsteller-Ehepaar Siri Hustvedt und Paul Auster. In New York bin ich mit dem ARD-Korrespondenten Peter Mücke verbunden. Herr Mücke, wie viele und welche Autoren und Intellektuelle haben sich denn da inzwischen zusammengetan?
Nun, angefangen hat es mit 7 Autoren, die gesagt haben, wir müssen jetzt etwas tun, um zu verhindern, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Inzwischen gibt es mehr als 1400 Unterstützer. Das sind Schriftsteller, das sind Drehbuchautoren, Essayisten, aber auch Songtexter. Also alles Frauen und Männer der Sprache, die ihre Stimme erheben wollen, um zu verhindern, dass die USA in den Totalitarismus abgleitet, wie es Paul Auster ausdrückt.
The re-election of Trump and the Republican Party could mean the end of democracy in America. And the beginning of authoritarian rule in a country in which no one will ever be able to vote again.
Es gibt eine Facebook-Seite dieser Initiative mit vielen Statements. Ist das sozusagen die Hauptplattform, die da genutzt wird?
Ja, es gibt in der Tat diese Facebook-Seite. Es gibt aber auch Instagram. Es gibt aber auch die ganz normale Internetseite, auf der mittlerweile rund 40 Autoren in einem kurzen Statement klarmachen, warum es aus ihrer Sicht gilt, Trump zu verhindern.
Was werfen die Autorinnen und Autoren denn in ihren Statements Trump vor allem vor?
Paul Auster hat es so ausgedrückt, Trump hat es in seiner ersten Amtszeit geschafft, den Staat, die Verfassung so zu schleifen, dass diese Institutionen der Demokratie nur noch zur Hälfte da sind und bei einer weiteren Amtszeit Trumps drohe das dann alles zu kollabieren und das müsse unbedingt verhindert werden. Eine weitere Befürchtung dieser Autoren ist, dass Trump und seine Anhänger eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würden, das Land also im Chaos versinken zu drohe nach dem 3. November. Und der New Yorker Schauspieler und Drehbuchautor John Turturro sagt, lasst uns den Kerl aus dem Amt jagen, den kenne ich von früher.
This is our democracy and we have to participate in it. So be strong, get out there and let's win this thing. And once and for all and get this guy out of here. Because I grew up with him, so I know the con man that he is.
Trump sei ein Betrüger, er wisse das, denn er sei mit ihm aufgewachsen hier in New York.
Also Trump verhindern ist das oberste Ziel. Wie glücklich sind denn die Initiatoren von Writers Against Trump mit dem Kandidaten der Demokraten, Joe Biden? Stehen sie komplett hinter dem?
Das ist sicherlich ganz unterschiedlich. Paul Auster, der Hauptinitiator, hat jedenfalls keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich Elizabeth Warren gewünscht hätte eigentlich, lieber als Kandidatin, dass Biden nicht seine erste und auch nicht mal seine zweite Wahl war.
He was not my first choice. He was not even my second choice. But as time has gone on, I think probably he's the best candidate for the moment that the Democrats could have nominated. And I believe that Biden understands that we are at this crossroads moment in our history. I think he feels as if he is elected, he will have the same burden of responsibility that Franklin Delano Roosevelt had in 1932, 1933, when he started his presidency in the middle of the Great Depression.
Inzwischen sei er also ganz froh über Joe Biden, sagt Paul Auster. Er sagt, vielleicht ist es der beste Kandidat zu diesem Zeitpunkt, weil er verstanden hat, dass wir an einem wichtigen Punkt der amerikanischen Geschichte stehen, dass er vor einer ähnlichen Herkulesaufgabe steht wie Roosevelt, der Präsident wurde während der Großen Depression. Und davon versucht er und die anderen Autoren auch die Wähler zu überzeugen von dieser Ansicht, die enttäuscht sind über Biden, die sich einen progressiveren Kandidaten gewünscht hätten, wie Bernie Sanders beispielsweise oder eine Frau wie Elizabeth Warren oder einen jungen Kandidaten wie Andrew Yang.
Ich habe jetzt zum ersten Mal von einer solchen breiten Initiative von Intellektuellen, von Autoren gegen Trump gehört. Täusche ich mich oder waren die bislang eigentlich auch erstaunlich still?
Naja, in den US-Medien haben sich diese Intellektuellen eigentlich immer wieder zu Wort gemeldet, auch in den vergangenen Jahren, aber eben auf ihre Art und die ist eben nicht so laut wie andere, die sich zu Wort melden und vielleicht hat das auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt kurz vor der Wahl jedenfalls hat man sich zusammengetan und die Resonanz ist ja wirklich erstaunlich. Eine Initiative von 7 Autoren, die innerhalb von wenigen Wochen dann über 1400 Unterstützer gefunden hat. Alles Schreiber, alles Menschen, die mit Sprache zu tun haben. Also jetzt hat das schon ein ziemliches Gewicht und in den amerikanischen Medien wird darüber auch breit berichtet.
Gibt es unter den Autoren vielleicht auch sogar Trump-Unterstützer? Vielleicht konservative Intellektuelle, die sich auf seine Seite geschlagen haben?
Also wir haben mal geguckt, unter den Autoren wirklich findet man wirklich niemanden, der Trump unterstützen würde. Aber wenn man das natürlich ein bisschen weiterfasst und diese konservativen Medien, die es ja hier gibt, und das ist ja nicht so, dass da nur dumme Leute arbeiten. Also es gibt natürlich auch konservative Vordenker, die sich auf die Seite der Republikanischen Partei zumindest schlagen und dann in Teilen auch den Kandidaten Trump unterstützen.
Vielen Dank. Aus New York war das Peter Mücke über die Initiative Writers Against Trump.
If there's a place to bury strangers, bury me tonight. In the hotel's empty parlors, I can hold the requiem you'd light. There's a place to bury lovers, I will dig them out. Wrap you in my covers,
I found you once, I'll find you twice. Stranger, don't lose me. You're drumming on my mind. Say, why is this so easy? You go so low, you say it makes you high.
Darf man ein Flugzeug mit 164 Passagieren, das von einem Selbstmordattentäter gekapert wurde und das auf eine Arena mit 70.000 Menschen zurast, abschießen? Oder darf man grundsätzlich nicht Menschenleben gegeneinander abwägen? Egal, ob hier 164 gegen 70.000 stehen. Aus solchen moralischen Dilemmata macht der Jurist und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach hochspannende Literatur. Terror hieß sein enorm erfolgreiches Stück über die Flugzeugfrage. Am Wochenende hatte in Berlin und Düsseldorf sein neues Stück Uraufführung. Gott heißt es, und auch da geht es um ein heikles Thema, um Suizid bzw. um Beihilfe zum Suizid. Pascal Fischer hat es gelesen.
Gerichtsdramen haben gegenüber Romanen einen Vorteil. Die Figuren können zu Thesenstatthaltern werden, ohne große Vorwürfe zu ernten. Und mit einem Fachmann wie Ferdinand von Schirach bekommt alles im Stück Gott zudem einen verbürgten Reality-Charme. Das Thema Sterbehilfe exerziert von Schirach an Richard Gärtner durch. 78, Witwer, psychisch und physisch gesund, aber ohne seine zuvor verstorbene Frau möchte er nicht mehr weiterleben und möchte vor Gericht erstreiten, dass er vom Arzt ein tödliches Gift erhält.
Das Leben bedeutet mir nichts. Nichts mehr. Und ich will nicht irgendwann ins Krankenhaus. Ich will nicht an Schläuchen hängen, ich will nicht aus dem Mund sabbern und ich will nicht dement werden. Ich will als ordentlicher Mensch sterben.
Nacheinander wird das Gericht nun dazu drei Experten aus dem Nationalen Ethikrat befragen. Und schnell ist klar, dass hier eigentlich drei Diskurse vorgeführt werden. In Gestalt einer Verfassungsjuristin, eines Arztes und eines Bischofs. Wie stichhaltig oder eher fatal widersprüchlich sind die Positionen von Juristerei, Medizin und Katholizismus also beim Thema Suizidbeihilfe? Das Recht macht hier noch die beste Figur, darf die Expertin doch Grundunterscheidungen einführen, die zum Verständnis nötig sind, um sogleich die verwirrenden Widersprüche zu erläutern. Suizid ist straffrei, Beihilfe durch Angehörige auch, durch Ärzte oder Palliativmediziner wiederum nicht, als Behandlungsabbruch schon, nicht aber durch aktives Gift verabreichen. Schlimmer kommt der Ärztevertreter weg. Er findet, gegen die ärztliche Giftspritze spreche die Menschenwürde. Und Gärtners Anwalt fragt nur lakonisch, auf welche Alternativen die Menschen dann ausweichen würden, wenn sie kein Gift vom Arzt bekämen.
Ist es besser, die Menschen auf Stricke, Messer, Sprünge aus Hochhäusern und anderen grausamen Irrsinn zu verweisen?
Den größten Irrsinn verzapft freilich der Bischof, wenn ihn Gärtners Anwalt in die Mangel nimmt. Bischof Thiel hält die Menschenwürde hoch. Das Leben sei ein Geschenk Gottes, wir seien frei durch Jesus, der durch den Kreuzestod die Erbsünde getilgt habe. Wenn Gott so liebenswürdig sei, warum hat er das Theater um Adam, Eva und Jesus angezettelt, anstatt die Menschen von vornherein zu lieben, fragt Gärtners Anwalt den Bischof Spitz.
Ich kann nur wiederholen, was im Katechismus steht. Die Weitergabe der Erbsünde ist ein Geheimnis, das wir nicht völlig verstehen können.
Der Katechismus wieder. Ja.
Religiöse Menschen dürften dem Autor hier atheistischen Aktivismus vorwerfen, der solch dunkles Geräte und religiöse Pfründe endlich aus Ethikkommissionen heraushalten will. Dennoch ist das Stück so ausgewogen, dass der Bischof auch ganz weltliche Bedenken äußern kann. Womöglich gäbe es bald einen normativen Sog zum Suizid, erlaubte man die aktive Sterbehilfe.
In sehr kurzer Zeit würde der Druck auf alte Menschen wachsen, sich umzubringen. Die Jungen werden sagen, die Alten seien eine Belastung. Sie kosten viel Geld, sie verbrauchen Ressourcen.
Gott im Titel des Stücks steht hier stellvertretend für die allseits versuchte Letztbegründung in einem Streit der Fakultäten. Aber auch für anmaßende Götter in Weiß und religiöse Würdenträger, die vom grünen Tisch über das Schicksal leidender Menschen entscheiden wollen. Ihr Mansplaining wird manches Mal allerdings von respektlosen Gags konterkariert.
Die christliche Kirche hat in der Gesellschaft noch immer ein Wächteramt.
Das klingt nach Game of Thrones.
Angeblich sollen die Sachverständigen pointiert reden, weil man gegenüber einer zugeschalteten Netzöffentlichkeit verständlich sein möchte. Dennoch regnet es bisweilen Fakten, zum Beispiel zur Sterbehilfe in der Schweiz.
Es gibt dort 6 Sterbehilfeorganisationen. Die größte, Exit, gibt es seit mehr als 30 Jahren. Sie hat über 120.000 Mitglieder. 3/4 der Bevölkerung befürworten oder akzeptieren organisierte Suizidhilfe.
Manchmal wirkt das Setting künstlich. Es gehe von vornherein um eine ethische Frage, keine juristische Entscheidung, erklärt die Vorsitzende im Gericht zu Anfang. Fast scheint es, als sei Ferdinand von Schirach beim Schreiben vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr überholt worden. Damals entschied man höchstrichterlich, dass die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid erlaubt sei. Das Grundproblem jedoch bleibt, auch im Stück, wem gehört unser Leben?
Gehört es einem Gott? Gehört es dem Staat, der Gesellschaft, der Familie, den Freunden? Oder gehört es nur uns selbst?
Auf diese eindrücklich herausgeschälte Grundfrage folgt ein sehr ambivalentes, offenes Ende. Auch das kennen eingefleischte Fans des Autors. Die Literatur fällt keine höchstrichterlichen Entscheidungen, sondern regt im Idealfall äußerst differenziert zum Nachdenken an. So wie hier, in einem Text zwischen Gerichtsdrama, dokumentarischem Theater, Volksuniversität und existenzialistischer Zeugenschaft.
Pascal Fischer über Gott, das neue Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Es erscheint morgen bei Luchterhand. Die Zitate stammen aus der gleichnamigen Hörspielversion, erschienen im Hörverlag.
Look into my eyes, I don't wanna turn. You're holding my head, like it's something you learned. Long, long time ago.
Stefan Lohse, Jahrgang 1964, ist als Schauspieler an großen deutschen Bühnen wie dem Thalia-Theater in Hamburg, an der Berliner Schaubühne oder dem Maxim-Gorki-Theater engagiert. Er arbeitet auch als Regisseur und er schreibt. Sein Debüt, Ein fauler Gott aus dem Jahr 2017, handelt von einem 11-jährigen Jungen, dessen kleiner Bruder stirbt. Der Roman wurde von der Kritik für seine große Einfühlsamkeit gelobt und auch in die SWR-Bestenliste gewählt. In Stefan Lohses neuem Roman geht es wieder um 2 Brüder. Johanns Bruder heißt er. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor.
Roger Willemsen hat dem Knacks einen langen Essay gewidmet. Jenem prägenden, unmerklich auftauchenden Riss in einem nach Ordnung und Kontinuität strebenden Leben. Nie mehr werde etwas sein wie vorher. Aber nicht, schreibt Willemsen, weil ein Mensch fehlt, sondern weil sich ein Lebensgefühl geändert hat. Dazu braucht es nicht den Verlust, sondern das Verlieren. Johann und sein Bruder Paul sind angeknackte Wesen. Sie kennen sich mit dem Verlieren aus.
Paul war der Hängeschulternjunge, der Landkarten zeichnete und beim Gottesdienst die Posaune spielte. Dass er schwieg, hätte Johann damals nicht erwähnt. Erst als Erwachsener erkannte er, wie ungewöhnlich es war, einen Bruder zu haben, der sich so anhaltend weigerte, auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Als Kind hat er viel geredet, meistens flüsternd, manchmal wie ein Wasserfall. Allerdings nur mit unserer Mutter. Als sie weggegangen ist, hat er aufgehört. Damals war seine Stimme noch hoch. Irgendwoher wusste er, dass man täglich 1000 Wörter mit durchschnittlich 8 Menschen spricht, sich selbst nicht eingerechnet. Er hat da wohl nicht mehr mitmachen wollen.
Dass die Mutter eines Tages verschwunden war, löste einen Schock aus, von dem sich auch der jüngere Bruder Johann nicht erholen sollte. Nicht zuletzt, weil er nach dem ganz unerwarteten Fortgehen der Mutter der Brutalität seines Vaters mehr noch als der ältere Paul ausgeliefert war. Die Mischung aus Sadismus und Katholizismus macht diese Kindheit zur Hölle. Paul zieht sich in sich selbst zurück, verstummt. Johann muss ausharren und dulden und flüchtet bei der erstbesten Gelegenheit aus der zerbrochenen Familie. Auf sich allein gestellt, stolpert er in sein Leben, erfährt seine erste Liebe als junger, schwuler Mann, er kappt alle Verbindungen zu seiner Vergangenheit und sieht Paul mehrere Jahrzehnte lang nicht mehr. bis er eines Tages einen Anruf erhält aus der Psychiatrie.
Johann erfuhr, dass Paul von der Polizei in die Klinik gebracht worden war, nachdem man ihn zuvor an der Bushaltestelle eines Dorfes namens Alten Salzkot aufgegriffen hatte. Offenbar hatte er sämtliche Hühner des Dorfes, insgesamt 17 Stück, zusammengetrieben und an Ort und Stelle getötet, indem er ihnen mit einem Beil den Kopf abgeschlagen hatte. Gegenüber den Polizeibeamten hatte Paul jegliche Auskunft verweigert.
Was es mit diesen Hühnerexekutionen auf sich hat, bleibt für eine ganze Weile im Dunkeln. Wie Stefan Loses Roman Johanns Bruder überhaupt nur sehr langsam die Geschichte der beiden ungleichen und gleichermaßen gebeutelten Brüder offenbart. Johann nimmt sich Paul an, holt ihn aus der Klinik und begibt sich mit ihm auf eine Tour, die sich an einem bestimmten Breitengrad orientiert. Paul, der per Wunderblock kommuniziert und seine gesamte Vergangenheit auf kleinen Zetteln notiert hat, ist von einer fixen Idee besessen. Über Jahre hinweg hat er sich mit dem Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann beschäftigt, über den Hannah Arendt ihren berühmten Bericht über die Banalität des Bösen verfasst hat.
Die Konzentrationslager in Bielsen, Stadt Bergen, Niedersachsen, in Chorl, Gemeinde Bergen, Nordholland und in Sachsenhausen, ehemals Landkreis Niederbarn, heute Oberhavel im Norden Berlins, Verwaltungszentrale des Horrors, lagen nach Pauls Aufzeichnungen annähernd auf demselben Breitengrad. Es war der Breitengrad, auf dem sich Adolf Eichmann in Alten Salzkot in Haus Nummer 4 den Konsequenzen seines Handelns entzogen hatte. Johann begriff plötzlich, dass Paul eine Wahrheit beschrieb, die ihm seit jeher geläufig war. Zwischen den Orten des Horrors lag eine Spielzeuglandschaft.
Es werden hier Linien gezogen zwischen einer Kindheit, die sich auf den Trümmern der deutschen Unheilsgeschichte ereignet, und einer dysfunktionalen Familie. Über Seiten hinweg referiert Lose die Erkenntnisse und Aufzeichnungen des von Eichmann fast magisch angezogenen und zugleich abgestoßenen Paul. Mit jedem Kilometer, den die beiden auf ihrer gemeinsamen Fahrt zurücklegen, geraten sie tiefer hinein in die deutsche Schuld und die Verwüstung, die ihnen durch die verschwundene Mutter und den autoritären Vater angetan wurden. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass diese Verbindung zwischen der persönlichen und der großen Geschichte vage bleibt, dass die Fäden in der Luft hängen und nicht recht verknüpft werden. Als müsste die anrührend geschilderte Wiederbegegnung der beiden Brüder und ihre so unterschiedlich verlaufende Auseinandersetzung mit der zerbrochenen Kindheit noch einen Relevanzschub bekommen durch das schwere Erbe des Nationalsozialismus. Fast erscheint es so, als würden hier mehrere Geschichten erzählt und knirschend zusammengezwungen. Das tut dem Buch, das seine Stärken gerade in den Details hat, in den Erinnerungen an die Verstörung des Erwachsenwerdens, nicht unbedingt gut. Vielleicht wäre der Knacks des Vaters das entscheidende Scharnier, das die verschiedenen Teile zusammenfügte. Aber was über dessen Leben zu erfahren ist, streift nur die Oberfläche. So bleibt man nach der Lektüre von Stefan Loses zweitem Roman Johanns Bruder etwas unentschieden zurück mit einem bemühten Buch, das zu viel will und zu wenig erhält.
Ulrich Rüdenauer über Johanns Bruder von Stefan Lose, der morgen bei Surkamp erscheint. Und das war das Lesenswert-Magazin. Informationen zu allen Büchern dieser Sendung gibt's im Netz unter swr2.de und in der swr2-App. Dort können Sie auch unsere Literatursendungen nochmal nachhören oder als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger und dem Album Halluzinationen. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Annette Skschydwo. Einen schönen Sonntag noch und lesen Sie wohl.